SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
SR3. Wir haben ja heute Morgen schon über die Änderung beim Heizungsgesetz gesprochen. Und das hier ist eine Reaktion von einem Saarländer darauf.
Für mich ist wichtig, denke ich mal, dass die Unsicherheit weg ist, was die ganze Zeit war für die Hausbesitzer.
Genau, das war ja tatsächlich, als das Heizungsgesetz aufkam, diskutiert wurde, wussten die Hausbesitzer nicht, was gilt, ab wann gilt was, was muss ich mit meiner alten Heizung im Keller machen, wie lange kann ich die noch behalten. So wie dieser Mann denken vermutlich viele Saarländer, die ein Häuschen haben. Beim Heizungsgesetz macht die Bundesregierung jetzt einen kleinen Schritt rückwärts. Union und SPD haben sich auf eine Reform des, das heißt der Gebäudeenergiegesetzes geeinigt. Das heißt, auch die alten Öl- und Gasheizungen, die können dann in Zukunft weiterhin eingebaut werden. Also nicht mehr nur heizen mit Wärmepumpe oder Fernwärme. SR3-Reporter Florian Rabari-Nejat ist mir zugeschaltet. Flo, wie kommt das denn bei den Fachleuten im Saarland an?
Also Mirko Karkowski, der ist Geschäftsführer der Landesinnung Heizungstechnik und der hat da, ich würde mal sagen, vorsichtig reagiert. Er sagt, dass es bisher ja nur ein Eckpunktepapier sei und dass man nur auf Grundlage dessen noch nicht allzu viel sagen kann. Es gibt aber für ihn ein paar Punkte, die er wirklich gut findet, vor allem auch für die Verbraucher.
Also zum Beispiel der technologieoffene Ansatz. Wir haben von meiner Seite her schon immer gesagt gehabt, wir müssen gucken, welche Lösung für den Einzelfall taugt und was technisch vor Ort umsetzbar ist. Und es gibt einfach Konstellationen, in denen es keine Fernwärme geben wird, in denen es auch eine Wärmepumpe nicht möglich ist, gerade im innerstädtischen Bereich. Und dort haben wir natürlich durch diese Technologieoffenheit, die in diesem neuen Ansatz drinsteckt, ergibt es dort neue Möglichkeiten.
Gleichzeitig gibt es aber auch Sachen, die ihm nicht so gefallen. Und er sagt, da müsste man einfach noch gucken, wie sich das Ganze dann auch entwickelt.
Das ganze Thema Förderung. Es ist zwar im Eckpunktepapier drin, dass die Förderung entsprechend bestehen bleiben soll bis 2029, allerdings wohl auch, dass dort wieder Änderungen vorgesehen sind. Also sie bleibt bestehen, aber nicht unverändert bestehen. Und das ist natürlich immer ein Punkt, wo man sagt, okay, was erwartet uns da, was erwartet den Verbraucher da und dementsprechend halt auch, in welche Richtung kann man beraten.
Er sagt aber auch, dass er weiterhin davon ausgeht, dass die Wärmepumpe die Zukunft ist. Jetzt wieder frei wählen zu können, sieht er positiv für die Verbraucher, aber auf lange Sicht wird es in seinen Augen auf die Wärmepumpe hinauslaufen.
Aber in erster Linie müssen sich ja jetzt Leute Gedanken machen, die ein Haus besitzen. Wie will ich in Zukunft noch heizen bei mir zu Hause? Hast du dich mal umgehört, was die Leute auf der Straße dazu sagen?
Also alle, mit denen ich gesprochen habe, die haben erstmal gesagt, es wäre ein schwieriges Thema. Die sind aber jetzt eigentlich froh mit der Änderung, die es jetzt geben soll.
Ich finde es gut, weil wir letztes Jahr erst eine neue Gasheizung bekommen haben. Es wird zu wenig auf die Bürger geschaut, die wenig Geld haben. Wie soll man sich eine Solaranlage oder sonst was leisten können? Gerade hier im Saarland, wo so viele alte Häuser noch sind und halt auch Rentner, die sich das irgendwie nicht leisten können.
Wir haben eine Gasheizung gekriegt vor 2 Jahren. Und wir sind froh, dass es vielleicht jetzt umgestellt worden ist und dass dieser Druck halt weg ist.
Vielleicht ungünstig, wenn so ein Zwang ausgeübt wird, ne? Dann aufdiktiert wird. Also mein Mann hat doch ganz große Wert drauf gelegt und hat dann halt auch so eine Kombinationsheizung aus Solar, einen Ofen, so einen wassergespeisten Ofen und Gas. Hat auch sehr viel Geld investiert, aber das ist ja alles freiwillig gewesen und nicht so dieses ewige Diktat.
Also auch hier wird vor allem die Freiheit positiv hervorgehoben. Man hört da schon raus, dass die Leute sich einfach nicht gern irgendwas vorschreiben lassen, sondern einfach gerne selbst für sich entscheiden wollen. Vor allem auch selbst entscheiden, welche Heizung sie einbauen.
Also mit der Reform des Gebäudeenergiegesetzes, des Heizungsgesetzes, können auch weiterhin Hausbesitzer frei entscheiden, wie sie bei sich zu Hause heizen wollen. Ob mit einer älteren Gas- oder Ölheizung oder mit einer neueren oder vielleicht doch mehr klimafreundlich mit einer Wärmepumpe. Was ist sinnig und was kostet vielleicht nicht so viel Geld? Das fragen wir gleich nachher bei uns. Wir bleiben bei der Reform des Heizungsgesetzes. Die Große Koalition in Berlin hat Änderungen an dem umstrittenen Gesetz der Vorgängerregierung angekündigt. Was dann bald gilt, haben wir schon gehört. Jetzt wollen wir es mit der Expertin einordnen. Und dazu telefoniere ich jetzt live mit der Wirtschaftswissenschaftlerin und Energieexpertin Claudia Kempfert. Frau Kempfert, jeder darf jetzt wieder frei entscheiden, was er bei sich einbaut zum Heizen. Auch einfache Öl- und Gasheizungen sind wieder möglich. Würden Sie das denn empfehlen?
Nein, das würde ich nicht empfehlen, muss ich so deutlich sagen, weil da bergen sich Kostenrisiken, die man auch deutlich adressieren muss. Also wenn man jetzt noch Öl- und Gasheizung einbaut, dann steigen ja gerade bei Gas ja nicht nur die Gaspreise an, sondern auch politisch gewollt die CO2-Bepreisung. Und weil die CO2-Preise stark ansteigen können in den nächsten Jahren, kann das zur Kostenfalle werden. Und dann soll es ja auch noch so sein, dass es so Biogas-Beimischungsquoten kommen, die sind auch teuer. Also es ist keine billige Variante und das Ganze macht es am Ende teurer. Also wer kann, sollte energetisch sanieren und auf Alternativen setzen.
Sie sprechen da teilweise von Zusatzkosten von 450 € im Jahr, richtig?
Also, es gibt Studien, die zeigen, dass wenn man diese Beimischungsquote so macht, wie jetzt vorgeschlagen, dass das für die Verbraucher sehr teuer werden kann. Und jetzt für einen vierköpfigen Haushalt, der da munter weiter heizt, der kann das diese Größenordnung annehmen. Und das ist nicht gerade wenig. Also bis zu 25% Steigerungen.
Wärmepumpen werden ja weiterhin gefördert, auch nach der Reform bis 2029. Meinen Sie, das reicht als Anreiz aus?
Also ich finde es ganz wichtig, dass es weiter gefördert wird, aber jetzt müssen wir aufpassen mit der Kommunikation, weil jetzt heißt es ja irgendwie, alle dürfen wieder Öl- und Gasheizung einbauen, dass es da nicht jetzt eine Fehlinformation gibt, weil die Kosten verschleiert werden, die damit einhergehen und die Wärmepumpen wieder irgendwo hinten runterfallen. Das ist einfach eine sehr effiziente Technologie. Wir brauchen auch eine strombasierte Lösung, gerade auch im Zuge der Energiewende und deswegen bietet es sich einfach an und da werden viele, viele Kostenvorteile kommen. Jetzt auch im Zuge der Energiewende, wo wir auch die Haushalte mehr und mehr zum Teilnehmer der Energiewende haben mit vielen Kostenvorteilen, die jetzt kommen müssen.
Am Anfang war ja der Ärger über das Heizungsgesetz groß. Viele Leute haben dann damals noch so gehamstert, Öl- und Gasheizung. Wie hat sich das aber seitdem auch mit den Wärmepumpen entwickelt?
Na, ich bin froh, dass wir jetzt aus dieser polemischen Debatte raus sind, in der wir damals waren. Es war auch kommunikativ ein Desaster von der Regierung. Es war ja nie so schlecht, wie es jetzt immer genannt wurde. Jeder konnte ja immer schon die ganze Zeit frei wählen. Die Hamsterkäufe sind Gott sei Dank nicht mehr so da, sondern es gilt jetzt mehr Effizienz und Vernunft, die eingekehrt ist und einfach Informationen. Die Heizungsbauer sind ja selber auch interessiert daran, dass gute Lösungen eingebaut werden. Und deswegen nimmt der Anteil der Wärmepumpen jetzt zu. Das ist auch sinnvoll. Und das kann man auch jedem nur raten.
Aber trotzdem hat man ja so ein bisschen den Eindruck, neue Regierung, neues Gesetz. Man kann sich irgendwie auch nicht mehr so richtig auf was verlassen, oder?
Ja, man kann sich nicht verlassen und es ist ein Hü und Hott und vor allen Dingen auch eine Verunsicherung. Was mich stört an der jetzigen Entscheidung, ist, dass die Kosten verschleiert werden, die wahren Kosten verschleiert werden, weil den Leuten wird jetzt irgendwie suggeriert, ihr könnt machen, was ihr wollt. Das ist eben nicht so und es wird wieder nicht erklärt, warum wir das Ganze machen. Wir sind im Rahmen eines europäischen Korsetts, wir haben Energieeffizienzvorgaben und wir haben Emissionsminderungsziele zu erfüllen, sonst wird es richtig, richtig teuer für uns. Und deswegen machen wir das Ganze und jeder kann davon auch profitieren. Und deswegen finde ich es problematisch, dass man jetzt so den Eindruck erweckt, alles ist zurückgedreht und wir machen einfach irgendwas. So ist es eben nicht.
Sagt Claudia Kempfert, Wirtschaftswissenschaftlerin. Wir haben auf die Reform des Heizungsgesetzes geschaut. Vielen Dank und liebe Grüße nach Berlin.
Danke, Frau Sadeghi, ebenso.
In den letzten Jahren, da hatten wir teilweise schwere Jahre, wenn die Sommer besonders trocken waren. Dann gab es zu wenig Kartoffeln. Da haben die Bauern zu wenig geerntet, weil einfach nicht so viele Kartoffeln überlebt haben. Letztes Jahr war das ganz anders. Wir haben eine Kartoffelschwemme. Das heißt, die letzte Ernte war so gut, dass für die Landwirte in Deutschland das teilweise auch zum Problem geworden ist, weil sie die Knollen nicht mehr losgeworden sind. Deswegen landen Kartoffeln teilweise sogar in der Biogasanlage statt auf unseren Tellern in frittierter, pürierter oder gebratener Form. Das Studierendenwerk Saarland hat deswegen eine Aktion ins Leben gerufen, die heißt Rettet die Knolle. SR3-Reporterin Lea Kielnecke hat nachgefragt, wie diese Rettung denn gelingen soll.
Circa 1 Million Essen bereitet das Studierendenwerk Saarland jedes Jahr zu. Da passt also ein Haufen Kartoffeln rein. Und insofern ist es auch nicht übertrieben zu behaupten, dass das Studiwerk einen Unterschied machen kann bei der Abnahme von überschüssigen Kartoffeln, findet Patrick Adams, Leiter der Hochschulgastronomie an der Saar-Uni.
Wir hörten damals schon, dass halt sau viel weggeworfen wird. Und da haben wir gesagt, da müssen wir jetzt einfach auch mal ein Zeichen setzen. Wir sind ein Big Player, was Essen angeht oder was die Gemeinschaftspflegung angeht. Und hier wollen wir einfach bundesweit einfach mal darauf hinweisen, was so los ist.
Auch andere Studierendenwerke in Deutschland machen bei der Aktion Rettet die Knolle mit. Dabei werden vor allem Kartoffeln von großen Produzenten gerettet, die von dem Überangebot besonders betroffen sind. Die kleineren Kartoffelproduzenten im Saarland haben damit nicht so sehr zu kämpfen. Aber trotzdem kennen sie das Dilemma der Landwirte mit Kartoffelüberschuss, erzählt Patricia Martin. Sie verkauft auf dem Markt in Duttweiler Obst und Gemüse.
Man hat ein Problem, ja. Man fragt in der Region nach, fragt halt eben bei kleineren nach, ob irgendwelcher noch Kartoffeln abnimmt. Aber ansonsten, ja. Oder man muss halt eben zur Biogasanlage oder wirft sie auf die Felder und bringt sie aus als Dünger.
Oft werden die Kartoffeln auch an Tiere verfüttert. Dabei sind sie für all das viel zu schade, findet Patrick Adams vom Studiwerk Saarland. Um sie zu retten, setzt er auf mehr Kartoffeln im Angebot der Unimensen. Über 75 Tonnen wurden dort letztes Jahr verkocht. Da geht noch mehr, meint er. Außerdem soll die Aktion auch bewirken, dass Kunden privat öfter zur Kartoffel greifen.
Ich glaube, im Handel gibt es im Moment für 50 Cent das Kilo. Das ist ein Wahnsinnspreis. Und ja, die Kartoffel ist sehr, sehr gesund. Man sagt ja die Zitrone des Nordens. Und daher groß zugreifen, auch wenn sie ein bisschen mehr Arbeit in der Zubereitung machen.
Die Zitrone des Nordens, kann man sich dann auch in den Drink machen oder wie? Wir haben auf jeden Fall zu viele Kartoffeln. Die Ernte war zu gut im letzten Jahr. Wie würden Sie am liebsten Kartoffeln retten? Schicken Sie mir Ihre Lieblingszubereitungsart, Lieblingsrezepte, egal ob gestampft, püriert, frittiert, gebraten oder gebacken. Gerne auch per WhatsApp-Sprachnachricht an 0681 64 064. Wer in Merzig einen Geschenkgutschein geschenkt bekommt, hat freie Auswahl in den Geschäften. 130 Einzelhändler machen mit rund um die Kreisstadt und in Merzig selbst. Das war eine Idee, um die lokalen Geschäfte zu stärken. Gibt es auch schon seit längerer Zeit. Bisher gab es diesen Gutschein aber nur klassisch auf Papier. Problem, sowas geht ja auch gerne mal verloren, ne? Kennt man ja. Seit Ende letzten Jahres gibt es diesen Gutschein aber auch digital. Und das läuft gut, erzählt Peter Schill, der erste Vorsitzende des Vereins für Handel und Gewerbe in Merzig.
Wir haben diesen neuen VAG-Geschenkgutschein online jetzt seit Anfang Dezember letzten Jahres im System. Und ich kann sagen, also seitdem wurden bislang etwa 250 Gutscheine online schon gekauft in einem Gesamtwert von 11.000 Euro. Gelder, die ansonsten sicherlich in anderen Kassen geklingelt hätten.
Ja, sicherlich. Mit dem Merziger Geschenkgutschein möchte die Stadt seit 20 Jahren schon den Handel stärken. Dass man den Merziger Einkaufsgutschein jetzt auch online kaufen kann, hat aber ein bisschen was an Geld gekostet. Dafür hat die Kreisstadt vom Wirtschaftsministerium eine Förderung gekriegt von 29.000 Euro. Für viele Menschen, aber auch wie Händler Erich Lang von Schuhe Lang in Merzig, war das bisher noch nicht so bekannt. Ihm hat das heute eine Kundschaft bzw. eine Kundin erzählt. Und bei ihr kam das gut an, sagt er.
Ich hatte heute Morgen zufällig jetzt eine Kundin mit einem Online-Gutschein, Betrag über 100 Euro. Sie sagte, sie findet das super, dass man das jetzt auch online kaufen kann, diesen Merziger Geschenkgutschein, und hat den jetzt bei uns eingelöst.
Ja, da kann man doch sagen, der Merziger Geschenkgutschein ist ein richtiger Erfolg. Den gibt es seit mehr als 20 Jahren. In der Zeit wurden übrigens Gutscheine für insgesamt mehr als 4 Millionen Euro gekauft, die dann wiederum in die lokalen Geschäfte geflossen sind.